Er hat den Feind besiegt. Und auch wenn wir noch in einer gefallenen Welt leben, Gott möchte sein Reich schon jetzt und hier in dir und mir aufrichten. Und der Sieg gehört dem, der seine Gemeinde trägt und leitet und sie als sein Werkzeug gebraucht. Der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Amen.
Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite, da wo ich es noch nicht gemacht habe. Ich bin ja von Rolf angerufen worden, ob ich Pius vertreten könnte, weil der verhindert ist durch sein PKW ausgefallen ist. Und das mache ich ja dann auch gerne, wenn ich auch nicht die Zeit dazu habe und vielleicht gerade so ausruhen durfte. Aber wichtig ist, dass die Gemeinde das Wort Gottes bekommt und dass man weiterhin ein Kanal bleibt, um auch ein Segen zu sein. Amen.
Amen.
Und so möchte ich auch uns, habe ich einen Text, das, was mir Gott aufs Herz gelegt hat, den möchte ich uns vorlesen und möchte euch die Gedanken mitteilen oder möchte euch vom Wort Gottes her zeigen, eine Interpretation aus dem Alten Testament auf Christus und auf uns hin. Amen. Das Alte Testament zeugt von Christus und von seinem Reich und durch Gottes Gnade und durch seinen Geist wollen wir zusammen reinschauen, ob wir Christus auch wirklich entdecken. Und zwar habe ich für heute Hesekiel Kapitel 47, die Verse 1 bis 12. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet und das Wasser floss unten herab in der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus zu das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor auf den Weg, der nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselt auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war tief. Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück an das Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume und diese auf jener Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser. Und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall hin, wo der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, worin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden, von Engedi bis En-Egalien werden Trockenplätze 4 Netze sein. Fische von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich, wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe und seine Lachen aber werden nicht gesund werden. Zur Salzgewinnung sind sie bestimmt. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden alle Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Langer Text, aber wunderbar. Ja, der Prophet sieht einen Strom wunderbarer Art, dessen Ursprung ein Tempel ist. Das Wasser kommt aus den Innersten des Heiligtums, aus den Allerheiligsten, Dach nach Westen zulag und fließt in östlicher Richtung. Das Merkwürdige, dass es immer stärker wird, ohne doch Zufluss zu bekommen. 1000 Ellen von Heiligtum entfernt geht es dem Propheten bis an die Knöchel. Nach abermals 1000 Ellen bis an die Knie, dann bis an die Hüften und zuletzt fand er keinen Grund mehr. Dieser Strom ist ein Bild des Heiligen Geistes. Er bringt Leben, denn der Strom, den der Prophet sah, verwandelt das tote Meer mit seinem ungenießbaren Wasser in eine Stätte des Lebens. Das Wasser, in dem kein lebendes Wesen gedeihen kann, werden gesund und füllen sich mit Fischen. An den Ufern sprossen Bäume hervor, die mit Früchten beladen sind. Ihre Blätter welken nicht und die Früchte gehen nicht aus. Jeden Monat kommen frische Früchte zum Vorschein. Die Blätter aber dienen als Neid. Das Wasser quillt aus dem Heiligtum und gibt ihm seine lebensspendende Kraft. Es wirkt Leben. Und ich denke, dass das genau ein Bild auf Christus ist, auf Jesus, der ja gesagt hat, wie er die Jünger von dem Tempel geredet hat, wie wunderbar er doch ist. Und er sagt, in 3 Tagen, er wird abgerissen und in 3 Tagen wieder aufgetan. Und die Jünger es damals noch gar nicht verstanden konnten, dass Jesus derjenige ist, dass er der wahre Tempel ist. Der Tempel, wo wir Gott wirklich in seiner Herrlichkeit begegnen, wo wir Gott begegnen und er uns Leben gibt. Und ich möchte das anhand von der Schriftstelle her ein wenig aufzeigen. Wir sehen als allererstes eben Hesekiel, das in dieses Wasser ging und dass es ihm bis zu die Knöchel ging. Und es ist für mich ein Bild für Menschen, die mit Jesus Christus, mit Gott in Gemeinschaft kommen. Bis zu die Knöchel, mit die Füße sehe ich auf seinen Lebenswandel, sehe ich, wo er jetzt in Zukunft geht. Und das ist mit Christus. In Johannes Kapitel 7, die Verse 37 bis 39, da heißt es, an dem letzten, den großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus nicht verherrlicht worden war. Also wir können hier sehen, dass Jesus derjenige ist, der von dem Geist sprechen tut, der wie Wasser ist und auf Menschen kommen tut und sie erfrischen tut, Leben geben tut. Wasser ist ein Bild auf Leben hin. Wir können weitersehen, in Bibelstelle habe ich gerade nicht notiert, da heißt es, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter, ach 1. Korinther ist das, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter die Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselben geistlichen Speise aßen und alle denselben geistlichen tranken, den sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Christus. Also hier auch eine ganz klare Bibelstelle, wo uns zeigen tut, dass Jesus derjenige ist, der Leben geben tut. Er war dieses Wasser, das aus den Felsen kommt. Und Jesus selber sagt ja von sich, dass er das Wort ist. Und das Wort Gottes, das auch auf dem Felsen, wenn du bauen tust, auf das Wort selber ist. Und wir kennen Jesus selber von sich sagen, und wir können es von der Bibel her sehen, dass er das Volk Gottes das gewesen ist, das von diesen Felsen Wasser getrunken hat. Ihr müsst euch ja mal vorstellen, es ging ja ums Überleben, wenn du in der Wüste bist. Und wenn du kein Wasser hast, stirbst du. Und das ist ein Bild hin auf uns hin, Menschen, die tot in ihre Sünden sind und die Leben aus Gott brauchen. Er ist das Wasser, das ganz neu über dieses Leben, das ohne Gott ist, hineinkommt und zum Leben erweckt. Da, wo Wasser hinkommt, da sprießt auch was, da blüht auch was. Und da, wo Christus hinkommt, da wächst auch wirklich, entsteht neues Leben. Amen. In Johannes Kapitel 4, Vers 14 sagt Jesus von sich selber: Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das ist die Verheißung, die uns Jesus gegeben hat, dass wenn wir zu ihm kommen und er uns von diesem Wasser gibt, wir haben es vorher gelesen gehabt, dass er davon geredet hat, dass der Heilige Geist ausgegossen werden muss auf die Menschen. Und dieser Heilige Geist, das symbolhaft als Wasser, wer von ihm trinken tut, wer von seinem Geist nehmen tut, das wird eine Quelle in ihm werden. Und die wird ihm immer eine Kraft sein. Ich kann mich daran erinnern, als kleiner Junge, wie ich noch in eine Schule ging, in Fürth unten, Mittelfranken, da haben wir an einem Stadtteil gewohnt, wo wir dann über so einen kleinen Waldweg runter ins Dorf mussten, zur Schule, zur Grundschule. Und ich bin da jedes Mal, wenn ich da langgelaufen bin, gibt es eine Quelle. Wirklich eine richtige Quelle. Und als kleiner Kind habe ich mich immer darum gewundert gehabt, dass im Sommer, im Winter war es mir klar gewesen, dass es kalt ist, aber als kleiner Junge konnte ich nicht verstehen, wie kann im Sommer, wenn es so heiß ist, so eiskalt sein? Wenn ich jedes Mal von Schulweg zurückgekommen bin und an die Quelle rangegangen bin, da haben mir die Zähne wehgetan, so eiskalt war das Wasser gewesen, eine richtige Quelle gewesen. Und es war immer erfrischend gewesen, nach Schulschluss im Sommer da lang zu gehen. Es war richtig erfrischend gewesen. Das war nie abgestanden gewesen, sondern immer frisch. Und ihr selber kennt es, ein Glas Wasser, das länger stehen tut, wenn es abgestanden ist, das kippst du weg, das trinkst du nicht mehr. Richtig? Aber frisches Wasser ist erfrischend. Es tut deinem Körper gut, es tut deine Seele gut. Jeder kennt das. So gut das, kennt das, warum machen wir das? Es tut nicht nur den Körper gut, es tut auch die Seele gut, wenn der Körper so erfrischt wird mit so einem Wasser. Und Jesus hat dieses Bild genommen. Er ist dieses Wasser selbst. Sein Heiliger Geist ist in uns, der eine Quelle ist, die niemals versiegen wird. Und das ist hundertprozentig, hunderttausendprozentig kann ich das nach über 30 Jahren, den ich den Weg mit Jesus gehe, wirklich sagen. Ich habe zuvor in meinem Leben Quellen kennengelernt und diese Quellen haben irgendwann dann fade geschmeckt. Kennt ihr das? Kennen wir doch alle. Wo wir was entdeckt haben, wo wir so eine Freude da drin gehabt haben, wo wir da drin so aufgegangen sind, dass wir gesagt haben, Mensch, das ist genau das, was ich gesucht habe, das erfüllt mein Leben. Kennt ihr sowas? Ob es ein Hobby ist oder sonst irgendwelche Sachen. Bei einem ist es ein Auto, bei den anderen ist es die Arbeit, bei jedem ist es ganz unterschiedlich und er sagt, das ist meine Erfüllung. Und nach einer gewissen Zeit stellen wir fest, dass es nicht mehr die Erfüllung ist, die es mal gewesen ist. Dann fängt es an, Routine zu werden. Dann haben wir die Freude nicht mehr, die wir zu Anfang daran gehabt haben. Diese Begeisterung, die ist nicht mehr da. Das ist dieses abgestandene Wasser, das dann nicht mehr schmecken tut. Jesus sagt, er ist die Quelle, die nie aufhört, frisch zu sein. Und das kann ich und ich glaube, so einige von unseren Geschwistern auch bestätigen, dass das wirklich wahr ist. Jesus wird nie jemand sein, der nicht mehr schmecken tut. Ganz im Gegenteil. Aus ihm kommen unsere Freuden. Aus ihm kommen unsere Quellen der Kraft. Aus ihm kommt Ermutigung. Aus ihm kommt Hoffnung. Aus ihm kommt alles das, was wir im Alltag brauchen. Das ist die Quelle, die niemals mehr versiegen wird. Die wird uns Gott schenken durch seinen Heiligen Geist. Er sagt weiter in Johannes Kapitel 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt den, der mich gesandt hat, der hat ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Was für ein wunderbares Wort. Er sagt, wir haben ewiges Leben. Das ewige Leben ist schon da. Wir sind schon im Besitz von dem. Wir kennen ja von der Bibel her, und hier sind ja alles Geschwister, was ich sehen kann. Wir kennen es doch von der Bibel her, von diesem Ist-schon-Zustand und von dem, was noch sein wird. Richtig? Wir sind schon Himmelsbürger, aber wir sind noch nicht im Himmel. Aber wir sind es schon. Wir haben ewiges Leben, aber das wahre ewige Leben, wenn der Tod nicht mehr sein wird, hier auf der Erde, eine neue Erde geben wird, dann wird dieses ewige Leben auch wirklich sichtbar sein. Wir werden kein Tod, keine Krankheit, nichts mehr sowas erleben, richtig? Und dieses ewige Leben haben wir jetzt schon. Wir sind nicht Anwärter zum ewigen Leben hin, sondern wir sind im Besitz desselben schon jetzt. Das müssen wir begreifen. Wer Christus hat, hat das Leben. Wir haben ewiges Leben. Wir sind wiedergeboren durch den Geist Gottes und haben eine neue Natur bekommen. Natürlich ist ein Prozess, wo das Alte irgendwann mal abgelegt wird und unsere Leiber verherrlicht werden und für den Himmel bereitet sind. Aber wir sind es jetzt schon, wenn auch noch nicht sichtbar für die Menschen. Aber in unseren Herzen ist es schon da. Ist es nicht so? Wenn das nicht so wäre, wie könnten wir dann unser Glaubensleben wirklich mit Freude gehen, wenn wir Anwärter für das ewige Leben wären, um ja am Ende das ewige Leben zu erreichen, durch Werke, durch das, dass ich immer treu gewesen bin, durch das, dass ich immer Glauben gehabt habe, durch das, dass ich immer dran geblieben bin und am Ende dann ewiges Leben bekomme. Das wäre ja grausam. Dann sind wir ja im Gesetz, dann sind wir nicht mehr im klaren Evangelium innen. Was ist denn die frohe Botschaft? Dass wir ewiges Leben schon haben und Himmelsbürger schon sind. Nicht erst in einen Prozess reinkommen, wo wir dazu bereitet werden, dass wir auch da hineinkommen, sondern Christus hat es für dich und für mich am Kreuz von Golgatha vollbracht. Amen. Das ist der Weg, wo wir in den Himmel kommen. Es gibt keinen anderen Weg, außer durch Jesus Christus. Das macht jeden, der selber versucht, durch Werke was zu erreichen, macht ihn K.O. Wir sind ja Menschen, wir können ja viel mehr Danke sagen, wenn wir was getan haben und dafür auch was erhalten. Fällt uns ja leichter. Wir wissen, wir haben was dafür getan und sagen, danke, höflichkeitshalber. Aber Anspruch haben wir drauf. So sind wir Menschen gestrickt. So bist du und so bin ich gestrickt. Ich zum Beispiel habe das immer wieder, bei uns in die Firma komme ich unheimlich immer viel in die Minusstunden, habe ich keine Lust drauf. Weil durch die vielen Minusstunden, wenn ich in die Firma immer komme, muss ich immer dem Chef gegenüber dankend sein, dass er nicht sagt, na hör mal zu, Benno, so geht das nicht, die vielen Minusstunden, guck mal, dass du da aufholen tust, sondern der lässt mich in Ruhe und ich bin gegenüber ihm in Schuld, weil ich ständig in Minusstunden bin, richtig? Wenn ich aber meine Stunden ausgeglichen habe und Plusstunden habe, da trete ich ganz anders auf. Dann sage ich, ich bin wer, ich leiste was. Versteht ihr? Und so ist unser menschliches Denken grundsätzlich. Und wir haben Schwierigkeiten, Geschenke anzunehmen. Kennt ihr das? Wenn wir was geschenkt bekommen haben, sind wir immer gleich im Zugzwang, den anderen auch was Gutes zu tun. Weil wir nicht einfach sagen, Danke sagen können und ein Geschenk annehmen können. Deswegen ist das für den Menschen die größte Schwierigkeit, dieses wunderbare Geschenk der Gnade, ewige Errettung allein durch Jesus Christus zu bekommen, unheimlich schwierig für Menschen. Und Dank sei Gott, dass es Gott für jeden Einzelnen es so offenbart hat, dass du ewig verloren bist und du dir niemals dein ewiges Leben erarbeiten kannst, sondern alleine durch die Gnade Gottes und durch das, was Jesus Christus für dich und für mich getan hat, dich alleine rettet. Ist das nicht was Wunderbares? Und das Schlimmste eigentlich war ja für mich gewesen, wie ich die Bibel gelesen habe. Das allererste Mal habe ich ja das Neue Testament gelesen, die Evangelien, und dann habe ich davon, was mir ganz stark immerzu in den Fokus reinkam, ist, dass ich die Schrift gelesen habe, dass ich tot bin, ihr lebt und ihr seid tot. Ich habe immer gedacht gehabt, wenn ich das gelesen habe, willst du aus mich einen Zombie machen? Ich laufe rum und du willst mir sagen, ich bin tot, ich fühle mich sehr lebendig. Was meinst du damit, dass ich tot bin? Was fehlt mir, um zu verstehen, wenn du Gott sagst, ich bin tot, obwohl ich lebendig bin? Es war Christus, hat mir gefehlt in meinem Leben. Es hat mir Gott gefehlt in meinem Leben. Wir sind tot in unsere Sünden und in unsere Vergehungen. Wir sind getrennt von Gott. Und deswegen haben wir kein Leben in uns. Gott ist selber das Leben. Und wer Jesus Christus aufnimmt, hat das Leben. Und deswegen haben wir in uns Leben. Deswegen tut der Geist Gottes in uns was ganz Neues, was ich zuvor nie gekannt habe. Aber durch den Heiligen Geist, was er in mir gewirkt hat, eine Dankbarkeit hervorgebracht hat, die nie aufhört. Oder? Das ist doch jeder von uns, der wiedergeboren ist. Und das müssen wir uns auch fragen, ob wir wiedergeboren sind. Die Frage muss sich jeder selbst beantworten und muss wirklich schauen, bin ich wirklich wiedergeboren? Jesus sagt, alle in Johannes Kapitel 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also Jesus Christus im Herzen aufzunehmen, nicht zu sagen, ich glaube, was in die Bibel innen steht. Das glauben viele. Aber sind nicht bekehrt, haben nicht Jesus Christus in ihr Herzen. Es gibt viele Menschen, die niemals sagen würden, das mit Jesus ist alles gar nicht wahr. Das ist alles Blödsinn. Die sagen, nein, das stimmt. Jesus war wirklich auf der Erde. Die sagen sogar die Schrift, das ist alles wahr, das stimmt. Die bejahen alles. Du, aber nicht, weil du die Schrift und Jesus bewahrst, bekommst du ewiges Leben. Bist du ein Kind Gottes. Sondern wenn du Jesus Christus im Herzen aufnehmen tust, das macht dich zu ein Kind Gottes. Und da muss sich jeder selbst prüfen, wie er in sein Leben da vor Gott wirklich steht. In Johannes Kapitel 3, die Verse 5 bis 7, da heißt es, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist, hier auch wieder dasselbe Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist der Maßstab, den Jesus aufstellen tut, den das Wort Gottes aufstellen tut. Das ist nicht das, was ich mir selbst erfinde und erdenken tue. Der Maßstab vom Wort Gottes ist, bist du wirklich wiedergeboren? Bist du nur ein Namenschrist oder hast du echte Beziehung mit Gott? Und die Frage kann sich jeder nur selbst stellen. In 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5, da heißt es, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch, ob oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Also hier ganz klar die Schrift, wo er sagt, prüf dich doch, guck doch nach, ob Jesus Christus wirklich in dein Herzen ist. Tust du nur so als Christ oder bist du wirklich ein Christ? Bist du ein Fake oder bist du echt? Gibt es das im Reich Gottes in der Gemeinde? Leider ja. Und das nicht zu wenig. Und darf man das ansprechen? Na, auf jeden Fall. Muss ich. Ich mache mich ja schuldig, wenn ich nicht die Fragen an dir stellen tue und jemand dabei ist, der sich die Frage nicht selber gestellt hat, der meint, wenn er in den Gottesdienst geht, in eine Gebetsstunde, das macht ihn zum Christ. Nur weil du dich in eine Garage stellst, macht es dich nicht zum Auto. Kennt ihr ja den Spruch. Nur weil du in eine Gemeinde gehst, macht es dich nicht zum Christ. Nur weil du die Bibel liest, macht es dich nicht zum Christ. Es macht dich zum Christ, wenn du aus Christus geboren bist. Aus keinem anderen Grund. Wie ist es mit dir, mit dem Bibellesen? Schöpfst du daraus Kraft und Zuversicht? Das sind Merkmale eines wiedergeborenen Christen, der Stärke suchen tut, der Kraft brauchen tut. Der Heilige Geist und das Wort Gottes wirken beides zusammen. Und wir brauchen beides. Prüf dich selber, ob das in dein Leben ist. Wo sind deine Kraftquellen? Wo holst du deine Ermutigung, deine Zuversicht? Wo holst du das her? Das kannst du dich selber drin prüfen. Wie sieht das aus mit Gottesdienst, mit Gebet oder gute Werke? Sowas kann man alles ganz fleischlich machen. Ganz klar. Aber sind das gute Werke? Gehst du in den Gottesdienst? Hast du Gebete aus einer Leidenschaft, aus einer Liebe, die in dir ist? Oder tust du das nur, religiös zu sein, um gutes Gewissen vor Gott zu haben? Prüf mal selber deine Motive, wie sie wirklich sind. Evangelisation hat ja gerade Juliane davon erzählt, dass Menschen... Zeugst du von Jesus? Erzählst du was von Menschen, von dem, was du wirklich, wo deine Freude herkommt? Kennt ihr das? Wenn man was bekommen hat, was unheimlich dich Freude macht im Leben und dir Kraft gibt, da kannst du doch dein Mundwerk nicht stillhalten lassen, sondern du gehst ständig und erzählst Leute von das, was du so viel Freude hast und so viel Kraft hast. Kennt ihr das? Ich kenne das. Wenn du über was Freude hast. Na, du hast ein neues Auto. Na, da erzählst du die Jungs gleich, was ein PS da hat, was eine Ausstattung da hat, wie man mit denen fahren kann. Ich weiß nicht, was man mit denen alles machen kann. Du bist begeistert. Nur ein Beispiel für mich als Mann oder für eine Frau, wo sie eben ihre Freude daran haben tut und wirklich happy darüber ist. Na, die Freude kannst du gar nicht an dich behalten, die willst du loswerden. Da suchst du regelrecht Opfer, die sich jetzt genauso ergießen über die Freude, die du gerade erlebt hast und andere können sich gar nicht darüber freuen. Verstehst du, was ich meine? Ist deine Freude über Jesus heute noch genauso, dass du so über Jesus erzählen tust? So eine Kraft von ihm hast, so ein Lebensmut, muss sich selber jeder prüfen, wie er damit aussieht. Wie sehe es da aus mit Nachfolgen, mit Jüngerschaft, mit Selbstverleugnung? Ist man ja schnell dabei zu zitieren, du sollst Gott mit all deiner Kraft, mit all deiner Seele, mit all deinem Sein sollst du Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und schon bist du wieder bei dich selbst zu lieben. Und die Bibel sagt, du sollst dich selbst verleugnen. Was sind das für eine Widersprüche? Die müssen doch geklärt werden, da muss doch Licht reinkommen. Da kann man doch nicht sagen und die Menschen lernen, lern erst einmal dich selber zu lieben. Hallo? Wir sollen das Kreuz auf uns nehmen. Wir müssen nicht von den Ausnahmen zur Norm hinkommen. Die Ausnahmen sind, dass es Menschen geben tut, die eine Selbstzerstörungskraft in sich haben, die sich selbst zerschneiden, sich selbst hassen und wie auch immer. Das gibt es. Aber wir dürfen doch nicht aus solchen Einzelfällen die Norm machen, wie der Mensch an für sich normal ist. Und die Bibel zeigt es uns, dass der Mensch von Haus auf ein Egoist ist. Der muss nicht lernen, sich selbst zu lieben. Der liebt sich selber. Der Mensch denkt an sich zuerst und dann erst an den Nächsten. Das ist so. Und das müssen wir lernen. Wie sieht das aus mit deiner Selbstverleugnung? Das ist ja ganz wichtig. All diese Dinge, die da angesprochen worden sind, wenn das nicht Herausforderung und Ansporn für dich ist, sondern dich irritiert und im Gegenteil vielleicht sogar abstoßend tut, na, dann musst du ja fragen, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist mit Gott. Dass solche Aussagen, Selbstverleugnung, Nachfolge, gute Werke, Gottesdienst, Gebet, Bibellesen, all das, wenn es dich schwerfallen tut, wenn du sagst, Mensch, damit kann ich nicht wirklich was anfangen, das gefällt mir nicht und dich nicht inspiriert und anspornt. Frag dich, was in deinem Leben ist, wenn es eher abstoßend ist, als dass es dich wirklich inspiriert. Was mache ich, wenn Gottes Gnade nicht schmecke und sie mir auch deshalb nicht motiviert, ihn zu suchen, Zeit mit ihm zu verbringen und mich für seine Ziele einzusetzen? Dann hast du ein Problem. Wer Gottes Gnade nicht geschmeckt hat und nicht schmecken kann, der braucht nicht mehr Disziplin und Organisation. Dem fehlt was Grundlegendes. Er oder sie muss sich ganz dringend die Frage beantworten, woran liegt das, dass ich Gottes Gnade und Liebe in mein Leben nicht erfassen kann? Eine innere Antriebslosigkeit im Blick auf Gott ist ein schlimmes Warnzeichen und Hinweis darauf, dass da gar keine Beziehung da ist. Wer sich immer nur mit Disziplin und Druck motivieren kann, in der Bibel zu lesen oder Zeit mit Gott und den Geschwistern zu verbringen, wer nur das tut, um die Erwartungen der Gemeinde zu genügen oder nicht anzuecken, da sollte ernsthaft die Frage stellen, bin ich wirklich gläubig? Disziplin ist eine Frucht Gottes und hilft uns, die Lustlosigkeit unseres Fleisches zu überwinden. Aber der eigentliche Antrieb meines Lebens mit Gott ist Gott selbst. Seine Art, mit mir umzugehen, was ich bei ihm finde, wie er mich tröstet und mir gut tut, wie er mich herausfordert und korrigiert, wie er meine Seele Ruhe und Hoffnung schenkt. Disziplin schubst mich in Gottes Gegenwart. Wenn ich mal keine Lust, aber einmal dort angekommen, freue ich mich an ihn. Aber wenn das bei dem bleibt, nur eine Disziplin, wenn du nicht zu dem hinkommst, dass er wirklich diese Quelle in dein Leben ist, dann ist was nicht in Ordnung. Die Frage, bin ich gläubig oder worum geht es mir eigentlich? Es geht um die Frage, was erwarte ich vom Leben oder wofür lebe ich? Geht es mir bei meinem Leben darum, Gott zu ehren, ihn zu genießen, oder geht es darum, mein Leben nach meinen Vorstellungen zu leben? Je nachdem, was ich wirklich will, werde ich Gottes Gnade, Liebe und Güte anders definieren. Wenn es mir darum geht, mein Leben hier in dieser Welt möglichst schön einzurichten, mir meine Träume zu erfüllen, also wenn ich zuerst für das lebe, was mir wichtig ist, dann steht Gottes Gnade und Liebe jedes Mal auf dem Prüfstand. Wenn es mir nicht gut geht, wenn meine Familie von schwerer Not heimgesucht wird, wenn mir Gott etwas versagt, was ich mir aber sehr gewünscht habe, die Kinder, dass es gut geht, dass es mein Ehepartner gut funktioniert, dass ich Heilung bekomme, dass ich genug Geld verdiene, gut verdiene. Ich werde immer, wenn mein Leben danach ausgerichtet ist, auch Gottes Liebe und Gnade daran festmachen. Genauso ist es. Solange das alles gut funktioniert, solange das alles gut läuft, ist Gott wunderbar, ist er voller Liebe und voller Gnade. Aber wehe, da hängt was schief und das nicht so ist, wie man sich das gerne vorstellt und gerne hätte. Dann fängt das Gottesbild an zu kippen. Dann ist es vorbei mit Liebe und Gnade. Warum? Weil du das Leben nicht hast, weil du Gott nicht wirklich als deine Kraftquelle, als den erleben tust, der er wirklich ist. Wenn du kennengelernt hast, dass du, ich habe Zeiten gehabt, die Frau, die konnte nicht arbeiten gehen, die zwei kleine Jungs waren da gewesen, ich habe nicht gut verdient gehabt, wenig verdient gehabt, uns ging es nicht dermaßen gut. Manchmal, wenn ich von der Arbeit nach 12, 13 Stunden nach Hause kam, dann habe ich Bratkartoffel und eine Hühnersuppe bekommen. Das hat mir gereicht. Ich war glücklich gewesen darüber und dankbar. Warum? Weil mein Leben sich verändert hat und nicht mehr den Wert auf solche Dinge gelegt habe, dass es mir unheimlich gut gehen muss, dass ich jeden Tag Fleisch auf dem Tisch stehen haben muss. Ich weiß nicht, wie lange in die Stadt gehen konnte und mir ein neues Hemd kaufen konnte oder eine neue Hose kaufen konnte. Als unverheirateter Kerl habe ich unheimlich viel drauf gegeben auf Kleidung. Ich bin lieber nicht in Urlaub gefahren, ich habe lieber 2000 Mark genommen und bin in eine Boutique gegangen und habe mir einen Anzug gekauft. Das war meine Einstellung gewesen. Ich war lieber das ganze Jahr, bin ich mit Kleidung rumgerannt, die mir gut gefallen hat, als einmal im Jahr zwei Wochen zu fahren und danach mich nicht mehr wohlfühlen tun. Und plötzlich, wie ich verheiratet war, kleine Kinder da gewesen waren, war das nicht mehr möglich, musste ich auf das verzichten. Das war für mich gewesen, vielleicht Frauen können mich da vielleicht etwas mehr nachempfinden wie die Männer, die sind ja nicht gerade so modebewusst, aber wenn man sich kleidet, ist wie eine zweite Haut, man fühlt sich wohl in denen. Und das war so gewesen. Und seit Jesus in mein Leben gekommen ist, hat das alles seinen Wert verloren. War das alles nicht mehr wichtig. Meine Werte haben sich total verschoben. Und das durch Gottes Gnade und durch seinen Geist, weil er ein erneuertes Herz geschenkt hat und weil ich eine Kraftquelle gefunden habe, die größer und mehr ist als alles andere, was es geben tut. Richtig? Und dieser Jesus, der ist der, zu dir heute sagt, wenn du ihn noch nicht in dein Herzen eingeladen hast, komme in sein Herz. Jesus will in dein Herz, wenn er noch nicht da ist. Wenn er da ist und wir in unseren Alltag schauen, wo wir versagen, wo wir auch als Volk Gottes, kann uns passieren, dass wir zeitweise uns andere Kraftquellen suchen. Kann uns das passieren? Ja. Hundertprozentig. Das geschieht schneller, als wir denken. Und Gott ruft uns auch immer wieder zurück. Zu ihm, die einzigste wahre Kraftquelle, zurückzukommen, um von dem zu nehmen, was er uns gibt. Er, das unsere Kraftquelle ist. Wisst ihr, wir sind ja oft danach aus, wir sind mehr für die Gaben als für den Geber. Richtig? Und wir sollen den Geber lieben. Den sollen wir kennenlernen. Und dazu feiern wir heute Abendmahl. Abendmahl, wo wir als Kinder Gottes, da wo wir im Alltag versagen, da wo wir oft uns andere Quellen gesucht haben, statt Jesus selbst unsere Quelle sein sollte, zu diesem Jesus kommen wir auch wieder. Und dieses Abendmahl symbolisiert ja gerade, viel Sünder gekommen, um zu sterben, viel Sünder gekommen, sie zu reinigen, sie ewiges Leben zu geben. Das Evangelium ist und bleibt ein ewiges Evangelium. Wir sind bekehrt und deswegen ist jetzt das Evangelium nicht für uns zu Ende, weil wir errettet sind. Ganz im Gegenteil, das Evangelium ist und bleibt bis in alle Ewigkeit und bringt uns immer wieder auf die richtige Spur und hilft uns in unseren Herzen, immer weiter dankbar zu sein, dass wir so einen gnädigen Gott kennengelernt haben, der mit uns auf dem Weg ist. Amen. ich bin zum Schluss gekommen, ich bin nur bis zum Knöchel gekommen und freue mich dann die nächsten Mal, wenn wir ein Stück weiterkommen. Amen.
Amen.
Ich bin. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du so viele mit deinem Wort und mit deinem Geist erreicht hast, Herr. Danke für diese Gnade in unserem Leben, dass wir dich als so eine Kraftquelle, als Leben für uns gefunden haben, Herr. Danke, dass du wirklich Sonnenschein für uns bist, dass du die Farbe in unser Leben reingebracht hast, Herr. Dafür preise ich dich und danke ich dir, dass du so ein wunderbarer Ruhepol bist, dass du so eine Kraftquelle bist, dass du so ein Gott bist, von dem wir immer wieder erneuert werden, von dem wir immer wieder von all unseren Sünden gereinigt werden, von dem wir immer wieder zurechtgebracht werden, um auf den richtigen Weg zu kommen. Herr, ich danke dich, dass du so ein wunderbarer Gott bist, Herr. So preise ich dich und danken wir dich, Herr. Amen.
Amen. Amen.